Herzlich willkommen zum Menschen im Porträt. Meinen heutigen Gast brauche ich nicht lange vorstellen. Er ist einer der größten deutschsprachigen Musical-Stars. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Uwe Kröger. Herzlich willkommen. Jeder kennt Uwe Kröger als Musical-Star. Was war davor? Wie begann es als Kind?
Das war sehr weit zurück. Als Kind, ich bin in einer Familie groß geworden, in Hamm in Westfalen, also nicht unbedingt eine große Stadt, die auch kein Theater hatte. Also ich komme nicht aus einer künstlerischen Familie insofern oder auch nicht aus einer Gegend, wo Theater wirklich sehr geschätzt oder gefördert wurde, sondern ich habe auf dem naturwissenschaftlichen Gymnasium und habe dort nebenbei Musik gemacht. Und da kam meine Liebe zur Musik und wollte aber eigentlich Architektur studieren. Dann habe ich in einer Jugendpsychiatrie als meinen Zivildienst geleistet. Dann hat man einen Sänger gesucht für eine Musical-Gala Dreams on Broadway. Und damit hat das dann irgendwie begonnen. Das war noch alles amateurhaft und die damalige Choreografin hat mich dann in Berlin angemeldet. Und ich habe in Berlin eine Aufnahmeprüfung gemacht an der jetzigen Universität der Künste, damals noch Hochschule der Künste und für Musical. Und es waren 600, 700 Bewerber und ich war einer von den Männlichen, die dann angenommen wurden. Und ab da bin ich dann, also das ist so die, also eigentlich ein relativ ländliches, einfaches Leben. So.
Die Kindheit war ja nicht quasi in einem Musikalspiel, sondern die wurde quasi im Bauernhof verbracht, glaube ich, gell?
Bauernhof ist nicht richtig, also in einer kleinen Stadt und dann hat meine Mutter irgendwann gesagt, jetzt raus aus der Stadt. Ich meine, es war eine kleine Stadt, aber raus aus der Stadt und wir haben einen alten Bauernhof aufgekauft und haben den, es gibt Fotos von mir, haben den wirklich renoviert, wo ich mit 15 total übermüdigt, weil ich dann irgendwelche Wände verputzt habe, auf dem Sofa eingeschlafen bin, noch mit der Kelle in der Hand so ungefähr, ja. Vorsicht, das ist nicht Kinderarbeit, sondern es war für die Familie, man hat das auch gerne gemacht. Man muss ja heute so vorsichtig sein, also meine Eltern waren keine Rabeneltern, sondern man hat es gemeinschaftlich getan und also da war es dann auf dem Land.
Ich habe in der Biografie kurz so eine Kapitelüberschrift auch gelesen. Das Ziel war ja, Sie wollten irgendwie nicht so wie der Vater sein. Sie wollten ganz einen eigenen Weg gehen.
Ja, das ist ein heikles Thema. Also mein Vater war weise, hat den Krieg als 16-Jähriger quasi noch so eben überlebt, weil er als Gebirgsjäger angeschossen worden ist und immer mit Krücken, auf Krücken dann nach Hause kam mit tiefen Granatsplittern in den Beinen noch und so weiter und hat dann in einem Bunker geschlafen in Hamm in Westfalen. Der wurde abends eingeschossen dort und morgens von dem Pfarrer oder von der Stadt wieder aufgeschlossen. Und meine Mutter, 9 Jahre jünger, hat ihn dann da gesehen und hat, die haben sich verliebt, obwohl er 9 Jahre älter war. Und mein Vater war so ein Freigeist. Gut, das habe ich sehr wohl von ihm. Aber er hat nie wirklich gelernt, was ein gesundes soziales Gefüge ist. Also der hat, also ich sage jetzt, ich rede jetzt so gescheit, aber es ist wahnsinnig schwer zu, also er war sehr jähzornig, er war wahnsinnig egoistisch, hat sehr schnell über die Stränge geschlagen und hatte aber das größte Herz auf 2 Beinen. Und das habe ich nicht gesehen als Kind. Mich hat das, also kleine Sache, ich habe ihm was zum Geburtstag geschenkt, was ich gebastelt habe. Das hatte für ihn keinen Wert, sondern hat es gleich weiter verschenkt an seine, hatte noch Kinder aus der ersten Ehe. Und das hat mich total getroffen. Also das sind so Dinge, die als Kind dann sehr gravierend sind. Und ich habe gesagt, ich möchte so nicht sein. Und ich glaube, ich bin sehr wie meine Mutter, aber ich habe vieles von meinem Vater, weil mein Vater doch sehr, wenn er gut drauf war, dann haben die Leute ihn wirklich geliebt, weil er einfach sehr viel Charme hatte. Also ich muss heute zugeben, dass ich den Teil von ihm geerbt habe. Trotzdem bin ich froh, dass ich nicht so ein Leben hatte wie mein Vater.
Kommt aus diesen Erzählungen des Vaters und dem Krieg auch dann quasi der Schritt zum Zivildienst später? War es mit auch ein Grund?
Nee, das eher nicht. Ich habe als Kind hat mich das jeder, der mich angeschrien hat oder wenn laute Worte fielen oder wenn da habe ich mich zurückgezogen. Ich mochte das nicht. Also es hat mich das und es, ich sah auch nie etwas Gutes daraus entstehend. Also man hat seinen Ärger offensichtlich gelöst, indem man einfach um sich geschlagen hat, aber man hat das Problem nicht gelöst. Und ich habe das als Kind nicht so formulieren können, aber ich habe lieber versucht zu erklären als Kind schon. Ja. Ich habe dann eher, war ganz lange still und dann habe ich was gesagt und habe ich dafür wurde ich dann noch bestraft. So. Also das, Schlüsselerlebnis war in Paris eigentlich. Ich bin damals nach Paris getrennt und wir haben vom Sacré-Cœur Gitarre gespielt auf den Treppen und so weiter. Und ich irgendwann war der Funiculaire, dass dieser Lift, der da hochfährt, war schon gesperrt, war schon zu. Der fuhr nicht mehr und dann musste ich die Treppen runtergehen und da bin ich mit einem abgeschlagenen Flasche bedroht worden und ich möge doch Geld hergeben so und habe dann festgestellt, mein Französisch war noch damals noch besser als heute ist, aber jetzt nicht so fließend, dass man im Schock und in solchen Moment dann wirklich auf das richtige Wort zurückgreift. Und ich habe einfach nur Deutsch gesagt, ruhig, alles nicht passiert. Und habe dann irgendwann das Geld, was ich hatte, am Boden gelegt. Und der Typ, der war sichtlich unter Spannung, aus welchen Gründen auch immer, hat dann irgendwann die Flasche weggeworfen, das Geld genommen und ist gegangen. Hat mir kurz angeschaut, war dann weg. Also es war ein bisschen gefährlich insgesamt. Weiß auch nicht, ob er nicht sonst noch eine Waffe hatte. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es so, habe ich nur für mich klar gesehen, dass man Konflikte auch anders lösen kann. Und ich wollte zumindest den Unterschied machen zwischen Notwehr oder ich trainiere mich zum Töten. Das war dann auch damals noch ganz schlimm, weil in den 80ern musste man noch als Zivildienstverweigerer vor Gericht. Also ich musste mit 18 vor Gericht. Das ist auch sehr lustig, weil wenn es schlecht ausgegangen wäre, und darauf bestanden hätte, wäre ich ins Gefängnis gekommen.
Das heißt, quasi haben sich rechtfertigen müssen, dass sie nicht zum Bundesheer wollten, oder zum Heer damals.
Ja, also ich hatte Gott sei Dank eine Richterin, sag ich jetzt mal. Weil ich habe dann erzählt auf meine Mutter. Meine Mutter hat die Geschichte erzählt und meine Mutter wurde als Kind irgendwann mal hatte ein Schlüsselerlebnis mit irgendwie einem Bombenalarm und kam nicht rechtzeitig in den Bunker. Irgendwas war da und sie hat, sobald der Probealarm anging, hat die nur noch geschrien und hat geweint. Also das wurde dann mit den Jahren besser natürlich. Irgendwann war es dann nicht mehr so extrem. Aber man darf ja auch nicht vergessen, ich bin 64 geboren. Da war der Krieg gerade 19 Jahre vorbei. Das ist nicht lang. Wir sprechen jetzt schon von 2024. Ich kann mich sehr genau erinnern, was ich 2000 gemacht habe. Also deswegen war das noch sehr präsent, auch in den 70ern noch. Also, und meine Mutter, das sind alles, und wenn man jetzt sowieso, also wenn mich jetzt heute jemand fragen würde, ich will allen Leuten helfen, aber ich weiß nicht, hat jemand letztens gut ausgedrückt, wir wollen doch alle das gar nicht. Und warum werden wir dazu getrieben, dass wir uns für das, was wir gar nicht wollen, und eigentlich wollen wir relativ einfach leben und gut mit befreundet mit allen sein, dass wir das verteidigen müssen. Das ist so traurig. Und dass es Menschen einfach gibt, weil sie es können, weil sie die Macht haben und weil es ihnen wichtig ist, aber ihnen allein wichtig ist, dass wir alle drunter leiden müssen. Also ich bin grundsätzlich ein Gegner, was Krieg und was Gewalt angeht, obwohl ich in der Notwehr würde ich selbstverständlich, wenn ich sehen würde, dass jemand meinen Mann, jemand oder überhaupt jemand umbringen würde, würde ich mich dazwischen werfen. Wenn es nur noch ein Mittel gäbe, dann würde ich auch zur Waffe greifen, ganz klar. Das würde ich auch tun, aber das ist ein Notfall.
Ja. Und wann war das so der erste Kontakt mit der Musik? In welchem Alter war damals so die...
Also der war ganz früh. Also, ich war leidenschaftlicher Blockflötenspieler. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, ich habe es nicht schön gespielt, aber ich fand das sehr schön, dass ich das konnte. Und habe mir das alles selbst beigebracht. Auch das Gitarrenspiel später, das habe ich mir alles selbst mit zum Buch mir besorgt. Und Tatsache ist, mein Vater hat leidenschaftlich Gitarre gespielt. Geklampft, wie er so schön sagte. Das ist ein westfälischer Ausdruck dafür. Man hat geklampft. So. Mit einer akustischen Gitarre. Und meine Mutter und mein Vater haben zweistimmig zusammen gesungen. Das waren die harmonischsten Erinnerungen. Es gab einen sogenannten Partykeller. Das ist eine typische, weiß nicht, typisch deutsche Geschichte, aber vielleicht auch hier. Man hat also ein Reihenhaus gehabt, dann hat man im ersten, also im Ground Floor war das Wohnzimmer, die Küche, oben waren die Schlafzimmer und unten war dann der Aufenthaltsraum, beziehungsweise der Partykeller, so. Und den konnte man dann zu Familienfesten dann auch nutzen und da wurde dann schon mal gesungen. So, und also Gitarre gespielt wurde immer und ich habe es dann irgendwann übernommen.
Und dann der Wunsch, wirklich Musiker zu werden?
Ja, war nie ein Wunsch. Mein Vater, also es war bei uns so natürlich, ich habe ja auch im Chor gesungen, Gospelchor, wo ich dann aus dem Gospelchor rausgeflogen bin. Das ist ein bisschen wie Tina Turner, weil ich immer zu laut war und irgendwie meine eigene Melodie erfunden habe. Da wurde ich rausgeschmissen, also die Geschichten gibt es auch. Ich habe immer gesungen. Also ich habe wir haben zum Beispiel einen Gospelchor gehabt in der Schule, da haben wir aber dann Songs von Mamas and the Papas, California Dreaming gesungen. Also es sind, der Wunsch, das beruflich zu machen, entstand wirklich durch dieses Dreams on Broadway, diese Musical Revue, wo ich, wir waren übrigens jetzt in der Stadt Hamm und waren in diesem Kurhaus und es war ein Titel aus dem Musical Hair und ich habe gedacht, das Musical heißt Hair. Und ich dachte, so was Religiöses. Ich habe das wirklich nicht gedacht. Also ich in meinem jugendlichen Leichtsinn. Jeder kannte es sich nicht. Und da gab es diesen Song Aquarius. Und das wurde normalerweise von einer Frau gesungen. Und ich konnte mir ein Lied aussuchen. Und ich dachte, singe ich doch das. Aber ja, doch, ich singe das. Und dann habe ich das gesungen. Und ich hatte ein relativ, also ich glaube, was mein Markenzeichen immer lange war, dass ich Töne sehr lang halten konnte. Was für Männer in der Form, wie ich es gemacht habe, zu dem Zeitpunkt, in der damaligen Zeit, jetzt nicht so bekannt war. Und ich habe es gemacht und konnte das irgendwie und bin dann ein bisschen so, ja, also das sogar, dass die Choreografin mich dann hinter meinem Rücken anmeldete für die Aufnahmeprüfung in Berlin. Also da ist das so, ist entstanden, obwohl ich eigentlich und auch bei uns zu Hause, Musik macht man privat, das macht man, ich meine, das ist ja nachher, als ich die Ausbildung fertig hatte und schon gespielt habe und große Rollen gespielt habe, wollte ich ein Bankkonto eröffnen und sagte, was machen Sie beruflich? Ich bin Musikdarsteller und hauptberuflich in Österreich sowie in Deutschland. Also das, also es wurde nicht als Beruf anerkannt, aber ich wollte dann was damit machen.
Und als dann die Entscheidung war, das wird der berufliche Weg, die Zukunft, wie hat das damals das Umfeld reagiert, Eltern, Freunde?
Also ich komme aus einem sehr bodenständigen Ort Hamm, aus einer Gegend Ostwestfalen, die sind sehr stur, aber auch sehr bescheiden. Also bescheiden im Sinne von, sie drängen sich nicht auf, aber sie sagen auch nichts. Also so, es ist dann, ja, das war ganz gut. Ja. Jetzt wirst du sicherlich arrogant, das ist dann ganz klar. Und dann können wir gar nicht mehr mit dir reden, dann willst du, verändere dich bloß nicht. Das sind so Sachen, die dann kamen. Und es ist jetzt lustig, es war eine ganz süße Geschichte jetzt. Und ich war in Hamm und ich wollte nicht in Hamm auftreten, weil das war, ich bin da weggezogen und das war so der Heimatort, dass ich, nicht wegen der Menschen, aber ich habe gedacht, wow, ich spiele jetzt Phantom der Oper dort. Ich habe da schon Konzerte gegeben, aber jetzt lange nichts mehr gemacht. Und dann haben sie den im Kurhaus angeboten, diesen einen Abend, und wir sind jetzt dreimal ausverkauft, wir mussten dann noch Termine finden, das haben wir dann getan. Und beim ersten Mal saß ich dann in der Garderobe, und dann kam eine Kollegin und hat gesagt, hier ist ein handgeschriebener Brief von jemandem, der dich kennt, vor 40 Jahren. Ich so, vor 40 Jahren, okay, lies den Brief. Und ich sah die Schrift und der ersten Satz, hallo Uwe, du wirst dich sicherlich nicht mehr erinnern, sind immerhin schon 40 Jahre, aber wir wollten dich überraschen und hatten eigentlich beim Management angefragt, ob du nicht, ob es nicht eine Party oder irgendeine After-Show-Party gibt, genau das wurde gefragt. Da ist natürlich sind die Nackenhaare beim Produzenten hochgegangen, wir veranstalten keine Party, wir sind auf Tournee. Aber sie wollten eigentlich unbeholfen fragen, gibt es eine Möglichkeit, dass man mich treffen kann? Und es war stand keine Nummer dabei, Unterschrift Petra. Und da habe ich dann geheult, weil Petra war meine große Liebe, so ein bisschen so in der Schule, weil die hat ausgeschaut wie eine blonde Angelina Jolie mit ganz großen Lippen und immer so ganz aufrichtig war und gesagt, nee, das geht gar nicht, finde ich unfair, dann hat sich immer für alle eingesetzt. So ein bisschen wie jetzt Angelina Jolie, genau. Und hatte die Nummer nicht. Und ich hätte nie gedacht, wenn sich jemand meldet, dann habe ich nicht gedacht, dass sie das tun würde. Das hat mich so gerührt. Und da habe ich handgeschrieben zurück, bitte bleib dort. Ich habe sie dann nicht erkannt, weil sie gar nicht mehr so ausschaut, wie sie da war. Also ich habe auch meine beste Freundin nicht erkannt, die auch dort war. Und dann haben wir uns getroffen, jetzt haben wir einen Termin ausgemacht nächste Woche, wo wir uns treffen und die ganzen Orte abgeben, wo wir uns auch mit den Leuten, mit denen ich damals Musik gemacht habe. Und das ist, wenn, ich bin so froh, dass jemand die Initiative ergriffen hat, mich anzusprechen, weil ganz häufig jemand, der Goofy ist, ach, vielleicht, der kann sich ja gar nicht mehr erinnern, der macht ja so viel. Es ist genau das Gegenteil. Ich freue mich so drüber und ich freue mich, dass ich die alle wieder treffe und wir haben ganz intim und auf meinem freien Tag sind wir in Hamm und da werden wir das, also deswegen ist das ganz, 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 ganz wichtig für mich, gerade auch wieder zurückzugehen und mit Freunden und wie die Reaktion, die Leute, die damals das gedacht haben, denken, haben gar nicht niemals so gedacht, ja. Es ist alles, man muss das aufarbeiten. Und deswegen ist das, freue ich mich sehr darüber, dass ich da jetzt mit denen die Zeit verbringen kann.
Schön. Nach der Entscheidung jetzt quasi die Musik als Beruf zu wählen, was waren da die ersten Erfolge, die ersten Schritte dann nach der Entscheidung?
Also ja, also ich habe in Berlin gespielt, Berliner Kammerspielen, da war ich eine Hand. In der Rocky Horror Show, eine Riesenhand, aber ja, es war eine Hand. Das war meine erste große Rolle. Danach habe ich eine Rock'n'Roll-Ente, das vom dicken Schwein, das dünn werden wollte, von Jérôme Savary, habe ich eine Ente gespielt. Und dann habe ich vorgesungen für Cats. Und wollte, das war auch die Zeit, also Cats Hamburg, ja. Ja, und habe eine Woche getanzt wie eine Katze und eigentlich auch so mich verhalten körperlich und so und gesungen wie eine Katze, wie das halt so geht. Und da kam der Anruf leider, wir sehen sie nicht als Katze, wir sehen sie als oder sehen dich als Zug. Und ich so, wie soll ich das jetzt verstehen? Da ging es natürlich um Starlight Express und das fand ich damals, ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult. Das klingt jetzt total blöd, aber also Cats, das muss man doch machen. Das hat in Wien gespielt und also Cats ist doch das Ding gewesen und über Starlight hat niemand gesprochen. Es war aber doch trotzdem der richtige Schritt, weil dieser Rusty, dieses schöne Märchen zu erzählen von dem, der nicht an sich glaubt und ein Loser ist, der einfach nur auf seine innere Stimme hört. Also ein bisschen auch meine Geschichte. Und ich glaube, die Geschichte eines jeden Menschen. Man sollte irgendwann das Licht in sich finden und auch diese Kraft. Und an sich glauben. Das war dann doch dann, also dann habe ich mich damit versöhnt. Ich bin dann nach Bochum gefahren, habe im Publikum gesessen mit meiner Mutter und nach der ersten Runde habe ich gesagt, also ich finde dann, das ist ein Zug viel besser als eine Katze. Die bewegen sich schneller. Das war dann, da war die Entscheidung mal gefallen. Also ich war damit dann versöhnt.
Jetzt war die Aussage gerade so, an sich glauben auch. Wann war so zum ersten Mal dann in der Laufbahn bei Ihnen das Gefühl, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt ist der Erfolg quasi auf Schiene.
Das war nie und das ist nie. Das gibt's nicht. Das erzählt mir jeder, dass das kommt. Das ist nicht so. Es ist nix fix. Dadurch, dass wir ja ständig, es fängt jetzt an, dass gerade auch, wenn man denkt, ach Gott, jetzt habe ich lange nichts gemacht, ob ich das überhaupt noch singen kann, ob ich das noch spielen kann, geht das noch? Oder ich habe zum Beispiel nie geglaubt, dass ich Regie führen kann. Ja, und dann wurde ich gefragt, möchten Sie nicht bei uns hier in Hof Spamalot inszenieren? Ich habe gesagt, das mache ich, wenn ich groß bin. Es tickt die Uhr. Kam dann zurück und gesagt, na super. Das kommt nicht. Ich bin so ein selbstkritischer Mensch, auch wenn es vielleicht nicht, wenn Leute mich kennenlernen, weil ich so eine strahlende Persönlichkeit bin oder weil ich so viel gemacht habe, was auch immer. Aber ich selbst mit mir bin nie zufrieden. Also ich weiß, das geht heute nicht besser. Ich bin schon realistisch, aber wir müssen immer vorsingen. Wir müssen uns immer beweisen. Nur weil ich jetzt Uwe Kröger heiße, wird das Stück nicht für mich umgeschrieben. Ich bin in Shows reingeschrieben worden, wie zum Beispiel Mozart. Da haben sie den Coloredo damals, den Erzbischof von Salzburg, haben sie vergrößert, noch einen Song reingeschrieben. Das hat der Kari Kupfer veranlasst. Dann, Meister, wenn der Herr Kröger, wenn der Uwe zu uns die Ehre gibt, dann schreibt er noch ein Lied. Das ist vielleicht ein oder zweimal passiert in all den Jahrzehnten, aber ich muss doch davor singen. Und deswegen gibt es nicht bei mir, also ich kenne auch keinen, der wirklich lange im Geschäft ist und der wirklich ernsthaft diesen Beruf macht, der denkt, er hat es geschafft. Das ist so lustig, dass das, vielleicht ist das in anderen Berufen anders. Aber ja, auch da sehe ich auch, dass das bröckelt. Also früher war es so, wenn ich jetzt bin der Manager von dem, bin der Direktor von das, dann ist man das auf wie ein Beamter für ewig. Das bröckelt ja auch, das ist ja auch nicht mehr. Wir waren ja eher das Gewerbe mit der Unsicherheit, ja. Und das kommt immer mehr in anderen Berufen auch. Und ich finde das aber nicht so, aber so lustig jetzt auch in der ganzen Corona-Zeit. Ich habe keine Unterstützung bekommen. Das war natürlich nach ganzen Insolvenz, die vorher bei mir war, ein Schlag ins Gesicht, weil ich dachte, wo die Reserven habe ich auch nicht, was machen wir jetzt? Aber ich kann mit solchen Situationen jetzt besser umgehen. Weil es bei uns nie sicher ist und B, weil es gibt immer irgendeinen Ausweg und man kann immer sich verändern, man kann sich der Situation anpassen. Und das muss man auch. Aber dass ich gedacht hätte, jetzt nehmen wir uns mal zurück, hol den Champagner. Und ich lasse die anderen vorbereiten, nicht kommen. Never! Never! Nee.
Aber trotz dieser Selbstkritik kamen ja dann so viele Erfolge. Was war denn so der prägendste Erfolg? Der hat mich extrem berührt.
Schwierig, das ist wirklich zu sagen. Ich glaube, es war für mich, es ist so lustig, wir hatten letztes Jahr das Gespräch, da kam bei mir ein ganz anderes Stück. Also natürlich ist es Elisabeth, das ist ganz, ganz klar, eine Uraufführung oder Uraufführung zu machen, das ist, man kann an der Figur mitgestalten. Es gibt so viel Vertrauen von dem Leading-Team, dass einem quasi entgegengebracht wird, dass man sich mit entfalten kann, mit denen. Man braucht Erfahrung dafür, keine Frage. Und das ist sicherlich beim Tod so entstanden. Das ist hier nachher bei den anderen Rollen auch, bei Merkse de Winter oder auch bei Coloredo, aber auch andere. Ich habe ja noch ganz andere besuchte alten Dame. Ich habe am Western den Napoleon gespielt in einer neuen Version. Und das sind alles wunderbare, und das möchte ich nicht missen, das ist das Geschenk auf Erden, das zu tun. Aber es sind die kleineren Sachen, ich jetzt als Schauspieler, wo bei mir sich so eine Barriere durchgebrochen ist, wo plötzlich so ein Aha-Erlebnis war, da ist plötzlich so eine Tür aufgegangen. Bestes Beispiel, Les Miserables. Ich habe Les Miserables in Wien gespielt, 1989, und da war ich im Ensemble und habe Swing gespielt, zwei Besetzungen für Marius und Angera. Ich habe da gestanden und gesagt, wen spiele ich heute und wenn ja, wie viele? Ich habe für alle einspringen müssen. So, für mich war Norbert Lammler der Javert. Es muss ein männlicher, gewaltiger, männlicher Klotz sein. So, dusch. Und der war göttlich. Und jetzt kommt der Uwe, der schon 45 war, glaube ich, oder was war der Dreh? Ich glaube 45 oder 40. Oder 2002 und 2003 haben wir gespielt. Und dann kam plötzlich, Uwe, wir möchten gerne, dass du Les Mis spielst. Ich bin ein bisschen zu alt für Marius Orangera. Na, du spielst den Javier. Na, das bin ich zu jung. Dann habe ich einen Anruf von Cameron McIntosh bekommen und gesagt, zu jung für was? Und dann habe ich das angenommen, dachte mich so, okay, ich mache jetzt Javert. Und ich habe erste Zeit habe ich damit verbracht, die ersten Proben, dass ich versucht habe, meine Erinnerungen von Javert zu spielen und nicht das, was Javert wirklich ist. Das ist eine ganz interessante Frage, weil wenn man das gehört hat, ich war plötzlich gar nicht Uwe, ich hab Norbert Lammler gespielt, aber nicht mich. So, und das war ganz lustig, dann irgendwie beim Durchlauf hat mich Kevin McIntosh dann beiseite genommen, das ist der Produzent, der die ganzen großen Westend-Geschichten produziert, der auch Mr. Gone produziert und so weiter, hat gesagt, Uwe, wann fängst du an, endlich Uwe zu sein und kannst den Norbert Lammler vielleicht zu Hause lassen? Das mit aller Liebe und allem Respekt, und da dachte ich, wow, das war für mich so, ich habe auch was zu bieten für die Rolle, also nicht so, es ist... Und das ist so lustig, ich hätte nie gedacht, dass mir das passieren würde. Und natürlich passiert das, weil man so viel Respekt und so eine Illusion von der Rolle hat oder von dem. Und dann in dem Moment habe ich gesagt, nein, ich setze jetzt hier die Maßstäbe. Man hat mich jetzt gecastet, jetzt kann ich es machen. Und habe es sehr viel filigraner, ganz anders gespielt. Weil natürlich, ich möchte sehen, wie du oder wie sie oder die Rolle sieht und nicht, was ich mal gehört habe. Auch davor bin ich nicht gefeit. Das war ganz gut. Das war für mich, also das weiß Otto Normalverbraucher nicht, aber das war bei mir so ganz privat, wow, damit kann ich jetzt eigentlich fast alles spielen. Zumindest das, was ich mir selbst zutraue. Und trotzdem hat mich dann Andreas Gergen überrascht, dass er meinte, Uwe, du bist eigentlich sehr lustig. Das bin ich nicht. Ja, du bist sehr lustig. Warum machst du nicht Adams Family und spielst den Gomez? Und ich sagte, also ich meine, und dann habe ich Gomez gespielt mit spanischem Akzent. Und dann habe ich es gemacht. Und das war... ja, einfach sich trauen. Das ist, glaube ich, der Spaß an meinem Beruf. Und das ist völlig egal, ob das dann ein großer Hit wird oder, also ganz egal nicht, aber so für mich, das sind meine Highlights.
Das klingt aber jetzt nach Erfolg, 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 Erfolg. Gab es noch mal Scheitern zwischendurch?
Ja, sicher. Ich habe Sachen gemacht und ich sage, das muss ich nicht ein zweites Mal machen, sicherlich. Also so schön und so toll das war, dass ich habe ja damals auch eine CD rausgebracht. Ich wollte, man hat mich in den 80er Jahren, als ich Starlight gespielt habe, immer so mit George Michael verglichen. Die langen blonden Haare, die Stimme war ähnlich. Aber da kam irgendwie nie was. Jeder hat gesagt, wieso machst du kein Pop-Album? Und dann habe ich, und ich wollte unbedingt mit Sylvester Lever und Michael Kunze machen, das habe ich auch gemacht. Aber ich war zu der Zeit zu sehr gefangen von den Stücken, die wir gespielt haben. Und konnte gar nicht da frei loslassen. Und ich habe selbst noch keine Musik geschrieben, habe mich auch gar nicht so frei gefühlt. Und ich weiß gar nicht, ob das der richtige Zeitpunkt war, das zu tun. Und die beiden haben so viel Mühe und so viel Liebe in das Projekt gespielt. Und ich auch, aber ich war noch gar nicht so weit, es wirklich so sehr zu schätzen. Ich meine, ich habe 17 Stufen war dann in den Charts, es war alles gut, aber ich war noch zu sehr mit einem Fuß auf der Bühne und zu sehr damit beschäftigt, mich auch noch als Schauspieler zu finden, weil es doch so viel zu erreichen gab und auch zu probieren gab, dass ich es nicht wirklich schätzen konnte. Ich sag nicht, dass das... Ich stehe voll zu der CD und es war auch toll, dass ich das gemacht habe, aber ich hätte es besser machen können. Ich. Dann nicht. Ich.
Jetzt haben Sie kurz angesprochen, von sich aus privates Scheitern. Gab es einmal ein großes privates Scheitern, auch das die Karriere irgendwie beeinträchtigt hat?
Witzigerweise, ich habe gedacht, das wird alles beeinträchtigt. Ich habe eine Privatinsolvenz anmelden müssen. Das ging ja durch Österreich, durch die Medien und eigentlich denke ich immer, irgendwann ist es doch mal vorbei, weil viele ja, es passiert viel, viel mehr Menschen, als man glaubt. Nur bei mir irgendwie hat das keiner verstanden, dass es so passiert ist. Und ganz ehrlich, ich auch nicht. Bin viel schlecht beraten worden, habe vieles nicht wirklich bewusst wahrgenommen und vieles einfach falsche Entscheidungen getroffen, ganz einfach. Bin aber auch sehr großzügig, es kommt auch hinzu. Lange Rede, kurze Sache, gab einen Punkt, wenn ich da früher um Hilfe gebeten hätte, ist natürlich da, man ist Superman, man kann das ja alles alleine, man kann es nicht, auch das habe ich lernen müssen. Es ist keine Schande, um Hilfe zu bitten. Es ist nicht. Kleine Message, wirklich. Man kann Hilfe bitten. Das war auch die Zeit, wo ich mich umbringen wollte, weil ich dachte, das gefällt mir alles zu viel. Ich schaffe das nicht. Ich finde das so peinlich, dass ich es nicht geschafft habe, mein Leben in die richtigen Bahnen zu lenken. Und an der Tag, wo das passieren sollte, ich möchte gar nicht ins Detail gehen, mit keinem. Da, wo es der Tag X war, klingelte das Telefon und meine Mutter war am Apparat. Und was machst du? Nichts. Was mache ich? Dann war der Gedanke schnell weg. Komisch, meine Mutter hat mich nie angerufen, aber die hat das irgendwie im Gespür gehabt, dass sie rief mich dann an. Und ich habe festgestellt, es ist alles, kein Mensch ist unfehlbar. Das ist das Erste, das ich daraus gelernt habe. Es ist keine Schande, um Hilfe zu bitten. Es ist auch keine Schande, Probleme damit zu haben, das wieder zu regeln. Das ist nicht leicht. Und da muss ich wirklich sagen, es hat mir in meinem Beruf nicht geschadet, weil da ist wirklich alle mich herum, alle Theater, alle Menschen, die mit Kunst zu tun haben, haben nicht wirklich nachvollziehen können, logischerweise, was da passiert ist, aber vollstes Verständnis gezeigt. Und habe gesagt, wenn du das jetzt so, ich habe ein Sanierungsverfahren anstreben können, dürfen mit 20% und habe das in 2 Jahren zurückgezahlt, das hat man ja vergessen, ich hatte ja keinen fixen Job, ich bin ja freiberuflich. Das heißt also, ich musste für 2 Jahre wirklich so viel verdienen, dass ich dann auch diese 20% zurückzahlen konnte. Und da hatte ich so viel Support und Unterstützung von allen Theatern, von allen, die mich engagiert haben, und ich habe gearbeitet wie ein Pferd. Also letztens hat jemand gesagt, also eins kann man über dich nicht sagen, dass du faul bist. Also das bin ich nicht, war ich auch nie. Aber deswegen kann ich nur sagen, das hat man, im Gegenteil, ich bin noch besser gebucht gewesen. So 2019 hatte ich dann alles zurückgezahlt, am Anfang des Jahres habe ich gesagt, super, jetzt kann ich endlich einmal, viele Familien haben mir dann geholfen, weil natürlich, man muss die Quote zurückzahlen, man hat 500 € alle 14 Tage bekommen, davon muss man Miete und alles zahlen, dass das natürlich auf Tournee und alles mögliche nicht reicht, dass man da gucken muss, dann hat mich so eine Familie mal eingeladen, Freunde haben was gegeben, und das habe ich gesagt, okay, das muss ich dann irgendwo auch mal zurückzahlen oder zurückgeben können in irgendeiner Form, durch Karten oder was auch immer. Das hat dann alles so angefangen, super, jetzt bin ich super gebucht für die nächsten 2 Jahre, dann kam Corona. Das war ein paar Monate später. Da dachte ich, super. Und ich habe letztens jemand gesagt, das war wie die zweite Insolvenz. Wie, du bist schon wieder Insolvenz? Ich habe gesagt, nein. Aber wenn plötzlich alle Kräne zusehen, alle das Wasser nicht mehr läuft, das Geld nicht mehr fließt, du nicht mehr arbeiten kannst, alles abgesagt wird, und von nirgendwo kommt Geld, aber die Miete kommt trotzdem, die Rechnung kommt trotzdem, ja, dann ist es wie eine Insolvenz. Das ist, die musst du gar nicht offiziell anmelden, das ist einfach Fakt, ja. Und wie gesagt, das war, da konnte der auch dann auch kein Theater dann nicht mehr helfen, weil die mussten ja dann auch zumachen. Da haben dann Familie geholfen. Ich habe dann in Spanien gelebt. Ich habe da vorher, kurz vor der Insolvenz, meinen Mann kennengelernt, meinen jetzigen Mann, den Kiko, mein Spanier, 20 Jahre jünger. Und ich habe damals, als ich ihm sagen wollte, dass ich, da waren wir schon ein Jahr zusammen, habe ich gesagt, du, ich muss jetzt sagen, es passiert jetzt etwas, morgen ist es in den Medien und das verdienst du nicht und ich trenne mich jetzt von dir. Hat er mich angeschaut, ist herausgegangen, weil er es gar nicht begriffen hat. Er kam nach ein paar Stunden zurück und gesagt, ich bin stinksauer. Aber nicht, dass dir das passiert, sondern dass du glaubst, dass du mich los wirst. Und da habe ich natürlich geheult wie ein Schlosshund. Da habe ich gesagt, gut, das ist natürlich der schönste Liebesbeweis. Weil ich wollte es ihm nicht zumuten, jemand, der sich da nicht auskennt. Und das ist auch ein Shitstorm gewesen. Aber dann auf der anderen Seite haben die Medien mich sehr, sehr, sehr unterstützend darauf gefangen. Also sehr verständnisvoll. Sie mussten es bearbeiten, keine Frage. Aber es war nie unter der Gürtellinie. Und das war wirklich sehr wertschätzend. Und deswegen konnte ich auch, ich habe dann einfach gesagt, ich gehe raus, ziehe die Hose runter, das ist passiert, die Hose schaue ich aus und versuche diese Sache dann zu gehen. Aber dann, wie gesagt, dann kam Corona. Dann ist das ist wirklich skurril. Und jetzt fängt es langsam wieder an, das ist wirklich sehr viel. Und Kiko hat gesagt, können wir irgendwann mal nicht über das Thema Geld sprechen? Aber wir haben jetzt eine Tapas-Bar, das wollte ich damit sagen. Ich bin nach Spanien gezogen, meine Mutter ist vor 3 Jahren gestorben. Wir haben dann plötzlich umziehen müssen in das Haus von meiner Mutter in der Nähe von Alicante, Murcia. Und da kommt er her. Das war auch ganz lustig, der Kiko kommt aus der Gegend. Und wir haben jetzt eine Tapas-Bar. Und das haben 2 Hunde. Und ich bin sehr froh, dass ich diesen Ausgleich habe. So, das zum Thema. Das ist meine Glocke jetzt.
Jetzt kam kurz Thema Medien und auch kurz Thema Ehemann. Damals haben ja auch die Medien das Outing quasi irgendwie erledigt, habe ich im Buch gelesen.
Ja, also erstmal, ich finde, das Wort Outing ist ein Unwort. Meine Mutter hat mich erzogen, so. Sie hat gesagt, ganz früh schon. Sie hat gesagt, Uwe, es gibt nur gute oder schlechte Menschen. Es gibt gute oder schlechte Freunde. Die sind weder nach Religion, nach Farbe, nach sexueller Gesinnung oder politischer Gesinnung sortiert. Die sind einfach so. Und du, dein Herz sagt dir, wo die sind. Wörtlich hat sie es gesagt. Und deswegen hat für mich, ich habe nie drüber nachgedacht, ob ich, bisexuell bin, ob ich es mal ausprobieren will. Sollte jeder ausprobieren, was er wie er es möchte. Ich habe meinen ersten Mann kennengelernt, obwohl ich immer eine Freundin hatte. Das war bei der Rocky Horror Show. Und das war ein Australier, der 9 Jahre älter war. Das war mein erster Freund dann auch. I can't look at you. I'm so in love with you. Und da dachte ich, mein Gott, das hat noch niemand zu mir gesagt. Ich probiere mal aus. Nein, so war es nicht. Aber es war wirklich so, es hat mich so, ja, vielleicht war es offensichtlich. Meine Mutter hat gesagt, ich wusste es eh immer. Ich hatte nicht die Tendenz, dachte ich. Aber es ist so völlig egal. Das sagt doch nichts über mich als Mensch aus. Oder deswegen, ich habe das nie verstanden. Ich verstehe, wenn jemand das wirklich ganz extrem in seinem Beruf vorher gespürt hat, zum Beispiel Alfons, ich habe das bei Alfons sehr wohl verstanden, dass er sich damals, Alfons Heider, dass er sich öffentlich geoutet hat, mich auch zu seinem Geburtstag eingeladen oder zu dem, wo er sich so befreit gefühlt hat. Dass jeder Mensch muss das tun, was er in dem Augenblick dann auch tun möchte und tun muss, um sich zu befreien. Und ich schätze den Alfons so wahnsinnig und er hat das auch wirklich gebraucht, dass er das so tat. Weil er war natürlich auch in einem System, wo das noch schärfer war. Das war ich nicht. Ich speziell in Österreich, die fanden das immer ganz, also alle Österreicher, wo ist denn dein Mann? Ihr seid so wundervoll zusammen. Also es wurde nie irgendwie belächelt oder despektiert. Ich habe einmal warmer Bruder gehört, dachte ich, also, was ist das denn? Also eigentlich bin ich eher so ein Kaltblüter. Ich mag, wenn die Tür auf, also verstehe es jetzt nicht. Eher mit Humor genommen, aber ich weiß, dass immer noch sehr viel Gewalt da herrscht und das habe ich alles, ist nur einmal in Berlin widerfahren, da bin ich Hand in Hand mit meinem damaligen Freundin Greg aus einem Kino gekommen und es kamen so besoffene Jugendliche an, die uns zusammengeschlagen haben, weil wir Hand in Hand gegangen sind. Und dann bin ich blutend und mein Freund hat das Auge so, mir war die Nase so. Da sind wir dann zur Polizei, Entschuldigung, möchten jemand anzeigen. Die haben uns attackiert, weil wir Hand in Hand gegangen sind. Na, sind Sie doch selbst schuld. Das macht man doch nicht. Wissen Sie, wie bitte? Zeigen Sie mal Ihren Ausweis. Habe ich jetzt nicht dabei? Also Sie wissen schon, dass wir eigentlich nach dem alten Gesetz jetzt erschießen könnten. Das war das alte Zonengesetz. Hallo, wo ist die Empathie, wo ist der Krankenwagen, wie fahren Sie jetzt dorthin? Nichts. Und ich habe letztens ein Interview gesehen, eine Rede von Madonna, wie sie gesagt hat, ja, ich habe so viele Neider und Hasser, aber wenn man in New York gelebt hat und als Frau Musik machen wollte und im Showgeschäft sein wollte und tanzen lernen wollte, musste man gleichzeitig arbeiten, dann die U-Bahn nehmen, um einen Jazz-Unterricht, einen Aerobic-Unterricht oder einen Step-Unterricht zu rennen. Und zum Teil hatte ich die Tanzkleidung einfach an. Und das haben vier Männer irgendwann mal sehr lustig als Einladung empfunden und ich wurde von vier Männern vergewaltigt. Und dann ist sie zur Polizei und wurde gesagt, naja, das sind sie ja selbst schuld, wie sie gekleidet sind. Ich verstehe das jetzt heute. Das passiert, es ist unglaublich. Das damals hat mich eigentlich noch mehr bestärkt, dass es mir völlig egal ist, was Leute denken. Solange es ich jemand nicht damit verletze, und ich spreche jetzt nicht davon, nur weil jemand sich darüber ärgert, das ist das Problem der anderen. Aber deswegen outen ein Unwort. Ich hat in der Zeitung irgendwann mal gemacht, es war auch eine gute Freundin von mir, die das dann, es hat irgendjemand in Deutschland geschrieben und dann hat die Claudia Stöckel hat damals auch für das News geschrieben, glaube ich. Ja, hat sie. Und dann hat sie gesagt, wir sind gut befreundet, aber wir müssen jetzt das Thema anschneiden. Die haben es in der Bunte gemacht, jetzt müssen wir es auch hier machen. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir es. Und es ist unnötig. Ich glaube, wenn man es natürlich lebt, beispielhaft vorlebt, dann kann man das auch, normalisiert sich das. Ganz sicher. Nicht bei Idioten, aber die werden immer Idioten sein. Die sind mit anderen Dingen auch nicht zufrieden. Nicht mein Problem.
Ich habe eine ganz spannende Aussage gelesen, die Sie mir getätigt haben, nämlich die Aussage, Geld ist Energie.
Ah, das ist leider nicht von mir. Das hat man mir gesagt, weil ich mich so klein gefühlt habe. Und dann kam die ist letztes Jahr gestorben, eine meiner besten Freundinnen aus Wien, die Doris Riha. Und hat nur gesagt, Uwe, du bist so viel mehr wert und du kannst viel mehr, als dass du es jetzt an den einen Teil, den du auch brauchst, sonst kannst du nicht fliegen, das ist ganz klar, aber es ist nur Energie. Das kannst du weiterhin schaffen, du wirst es auch tun, aber das definiert dich nicht. Nicht nur, sondern du hast noch andere Sachen und es ist nur ein Teil davon, aber es ist jetzt nicht der größte Teil. Es ist jetzt nicht, wir sind hoffentlich nicht in so einer materialistischen Welt, dass du, wenn du das jetzt versägt hast, du ein schlechter Mensch bist, beziehungsweise, dass du nichts anderes der Menschheit bringst. Und du singst einen Ton und singst dich in die Herzen anderer. Also ich hatte einen Monolog gehalten, der mich sehr berührt hat damals. Und dieses Geld ist nur Energie, das sage ich, muss ich mir immer wieder sagen, weil ich natürlich dann auch denke, Scheiße, jetzt muss ich irgendwie machen. Ich muss jetzt in der Corona-Zeit, ich gehe ins Restaurant, arbeite dort, ich muss mehr Geld haben. So, also deswegen kam auch die Idee mit dem Restaurant, aber ich arbeite auch jetzt drin, aber jetzt ist es unseres, ja. Das Geld ist nur Energie, das ist wichtig. Die Energie, die brauchen wir wie die Luft zum Atmen, das ist richtig. Aber es ist auch nur eine weitere Art der Energie und nicht lebensabhängig. Im Sinne von, dass es nicht, also dass sich das Leben dafür zu nehmen, ist es nicht wert. Das war der Spruch.
Wann kam dann die Kehlkopf-OP in der Karriere dazwischen?
Ah, das kam, Kehlkopf war es nicht, stimmt Männer, aber gut.
Okay.
Kehlkopf ist also eine OP. Wann war das? Das war irgendwann 2000, 2009 oder irgendwas um den Dreh oder kurz davor oder kurz danach, nein, 2010, irgendwas um den Dreh. Ich hatte eine Tournee gemacht und hatte auf Erkältung, also Uwe Kröger, absolut Uwe, habe ich gemacht, und durch ganz Deutschland, Österreich und Schweiz, und ich bin auf einer Verkühlung gesungen, aber wenn Uwe Kröger singt, und da muss auch Uwe Kröger singen, da war es plötzlich so viel, und ich habe dann so krank weitergesungen, alle möglichen Medikamente reingenommen, dass ich mir schwielen, also wie so ich habe mir Verhärtung aufgestellt, das sind keine Knötchen, sondern einfach die Stimmbänder haben gesagt, es reicht, ja. Und das hatte ich so festgesungen. Abgesehen davon habe ich zu dem Zeitpunkt ein Medikament genommen gegen hohes Cholesterin. Ich habe erblich bedingt hohes Cholesterin, und mein Mann, eben halt Kardiologe, hat gesagt, probier mal das Medikament aus. Und wir haben beide übersehen, dass es Sehnen und Muskulatur schwächen kann. Und was passiert ist, es hat tatsächlich, weil die Stimme, das sind auch ist Muskel, kleiner, aber es ist ein Muskel, die haben dann nicht diese Stärke, die haben nicht diese die sind nicht strapazierfähig. Und was passiert? Ich habe einen Ton gehalten, und ging weg. Also war da, aber nicht so. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ich habe meine Stimme verloren. Und dann habe ich dann einen guten Arzt, Dr. Gerrit Wohlt, in Berlin aufgesucht, und der hat mit einem Kaltschnitt, also nicht mit Laser vernarbt, Kaltschnitt, das ist wirklich das, was man so bei einer Maniküre oder Pediküre dann wegfeilt. Also er hat dann mit einem Kaltschnitt diese Verhärtung auf den Stimmbändern. Die Stimmbänder müssen das machen können. Wie so ein Muskel. Und das ist nicht, die machen nicht D auch, aber es ist immer so, wenn da was Hartes ist, dann machst du, und dann geht der Ton weg. Und das hat er weggeschnitten, und seitdem ist auch ich habe eine Stimmtraining weitergemacht, und aber meine Stimme ist wieder strapazierfähig. Mittlerweile bin ich auch ein bisschen älter, ich werde dieses Jahr 60. Aber ich singe wieder, bin wieder belastbar. Aber ich habe da auch nicht wirklich mit umgehen können, weil mir das gar nicht bewusst hatte, dass es so einen Grund dafür gäbe. Aber das gab tatsächlich diesen Grund.
War damals die Karriere auch in Gefahr deswegen, oder war das eine Routine-Geschichte?
Nee, ich habe weiterhin Rollen gespielt. Ich habe Gott sei Dank weiter gespielt, aber ich war dann, ich wurde dann nicht mehr gefragt für vielleicht jetzt, also das ist auch das, die Zeit, wo das dann anfängt, eher Charakterfach, andere Rollen zu spielen. Also es war für einen Moment bei mir die Panik da, richtig, aber trotzdem habe ich gespielt noch. Ich hab erstmal eine Pause gemacht, die gar nicht so lang war, aber ich habe dann sehr wohl gespielt. Es hieß dann in den Medien, die Stimme voller, oh Gott, die Karriere ist vorbei. Guten Tag, hier bin ich.
Was wäre jetzt aus Ihrer Erfahrung der wichtigste Tipp für junge Menschen, die egal in welchem Bereich ihres Lebens auch glücklich erfolgreich werden möchten?
Das Lustige ist, dass es ja nicht das Ziel ist, glücklich und erfolgreich zu sein. Man möchte erstmal, ich glaube, das Schwierigste heutzutage ist, dass sie überhaupt ein Ziel haben. Also ich finde, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe immer irgendwelche Träume, Wünsche gehabt, was ich machen wollte, weil auch die Möglichkeiten beschränkter waren und ich auch nicht so abgelenkt war. Es gab nicht die Social Media, es gab kein Handy, wo ich rumspielen konnte, Computer. Ich kann noch der erste Computer, den ich gesehen habe, war nur so. Das war's, ja. Es ist eine Schwemme, eine Überfütterung da. Und ich habe größtes Mitgefühl für die Jugend heute, dass es, also einige wissen ja glasklar, was sie wollen. Und an die, die es nicht wissen, wird es ja noch schwieriger gemacht, weil was sollen sie, wo, was ist da? Und dann kam Corona noch. Ich meine, Gott, das sehe ich bei Söhnen, die und Töchtern, die Kinder von meinen Bekannten, die jetzt dieses Alter haben, 16, 17, die genau in dieser Jugend, also sprich, also mit 13, 14 dann da reinkam, wo man sich die ersten Gedanken vielleicht macht, ja, und in einer Welt, die im Stillstand ist, nichts mehr rausgehen kann, wo man psychische Probleme bekommt, also schüchtern wird oder Angstzustände bekommt, das war, glaube ich, das meiste, was ich jetzt für Leute nicht einschlafen können. Ich habe Jugendliche, also Kinder von Freunden, die können nicht schlafen. Da versuchen sie mit Melatonin und denken schon alle Schlaftabletten nach, weil sie einfach Schlafschäden haben aufgrund der Nachrichten, die damals kamen in der Corona-Zeit. Das ist auch schon sehr beängstigend. Deswegen, ich wusste sehr klar, was ich... Also ich kann nur sagen, bitte, also... Eltern, ich glaube, das Wichtigste sind Eltern. Wenn ein Kind irgendeine Begabung zeigt oder ein Interesse hat, nicht rigoros erstmal wegschneiden, sondern überlegen, was kann das sein? Und vielleicht auch das Scheitern dessen, solange sie noch zu Hause sind. Also wenn, ich möchte Hochdrahtseilakt, ich möchte in den Zirkus gehen, na, gehen wir mal in den Zirkus, schauen wir uns mal, wie das ist. Also einfach unterstützend sein, einfach nicht gleich ablocken. wenn man etwas, also wenn ich, wenn es, wenn die Menschen, die es wirklich wissen, die Jugendlichen, die wirklich wissen, das möchte ich machen, war immer mein Traum, ganz klar sein und auch ganz hartnäckig dabei bleiben und einfach sagen, wenn ich es nicht hier machen kann, muss ich irgendwann gehen. Das ist natürlich ein großer Schritt. Einfach versuchen, die Eltern mit einzubinden. Also Jugendliche, bitte einfach schaut auf euer Herz. Nicht nur, ich probiere es mal, ich weiß nicht, mach mal das jetzt mal. Und das verstehe ich auch, weil viele wissen es einfach nicht. Das ist echt schwer. Also den richtigen, einheitlichen, schaut in euer Herz. Der kleine Prinz.
Jetzt haben wir einen sehr spannenden Rückblick erleben dürfen in ein aufregendes Leben mit vielen Erfolgen, Herausforderungen und auch viel Begeisterung für die Musik und für die Bühne. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Uwe Kröger, was hat ihn ausgezeichnet, was sollte man antworten?
Das fragt man mich. Ich bin überfordert von der Frage, sorry. Ich würde mich erstmal geehrt fühlen, wenn das überhaupt noch jemand 100 Jahren weiß. Also, dass in 100 Jahren jemand weiß, wer ich war, ist es... Ich schätze mich selbst nicht so wichtig ein, dass ich jetzt das... Aber ich glaube, was mir am Herzen liegen würde, ist, dass das vielleicht gesagt wird, das ist der, der Musical gemacht hat und der alles hundertprozentig gemacht hat und der eigentlich eine sehr starke schauspielerische Seele hatte und ein sehr einfühlsamer, fühlsamer Regisseur auch ist und war und das, was er gemacht hat, eben auch hundertprozentig geliebt hat und nie in Frage gestellt hat.